taktlos auf BR Klassik. Um Musik am Rande der Gesellschaft geht's heute bei uns. Zu Gast sind Manfred Josef Hampel und sein Hartz-IV-Orchester, Fridolin Engsing, Erfinder und künstlerischer Leiter des IMAL International Munich Art Lab, der Leiter des Straßenchors Stefan Schmidt und die ehemalige Referentin für Jugendarbeit des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks Noemi Beitelrock. Ist's nicht gerade dieser Exotenbonus, der Anerkennung bringt, wie Sozialklempner Hufner sagte, verbunden mit Ausgrenzung? Frage in die Runde.
Also erstens mal glaube ich, glaube ich sowieso, dass Kunst ursprünglich immer am Rande der Gesellschaft war. Ich stelle mir diese Höhle vor, zu Neandertaler Zeit, wo einer ein Bein gebrochen hatte, nicht mit auf die Jagd gehen konnte, dann kriegt er eigentlich auch nichts zu essen. Er musste sich was einfallen lassen, damit er mitessen durfte. Und dann hat er halt so einen hohlen Knochen genommen und da kann man ja Töne machen. Und nach kurzer Zeit kamen die Jäger wieder und er hat schöne Musik gemacht, dann waren sie fröhlich und dann kriegt er auch was zu essen dafür. Er war eigentlich schon zum Tode verurteilt mit seinem gebrochenen Bein. So stelle ich mir so ganz privat die Entstehung von Kunst vor, in vielen Bereichen. Und natürlich haben wir rituelle und, was weiß ich, sakrale Geschichten, Rituale, Musikgeschichten, aber es waren alles nie zentrale Sachen. Zentral war immer die Ökonomie. Aber wie gesagt, zu dieser Zeit dieser Neandertaler gab es noch keine Banker. Unser Beruf ist älter, ist deutlich älter.
Also ich denke auch, dass Musik oder Kultur meistens am Rande der Gesellschaft stattfindet. Also es gibt natürlich diese hochsubventionierten Orchester und Opernhäuser, aber wie viele arbeiten mit ganz wenig Geld und leisten da Unglaubliches? Also da kann man nicht sagen, dass das mitten in der Gesellschaft stattfindet. Gerade in Berlin, um Gottes Willen, ich kenne da so viele.
Ja, ich glaube auch, Musik hat ja noch mehr wie Kultur. Also wenn ich das so betrachte bei unseren Leuten, hat Musik auch oft eine sehr heilende Wirkung, aber auch eine sehr verbindende Wirkung. Es ist Kommunikation und es ist auch Medizin, würde ich sagen. Wir hatten mal eine Opernsängerin gehabt, die hatte 3 Tumore, nachdem sie ein halbes Jahr mit uns gesungen hat. Waren diese Tumore zurückgegangen. Ihr Arzt sagte, das ist wie ein Wunder, weil er kannte das nur, dass so Tumorwachstum stehen bleibt, aber ihr waren die zurückgegangen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir da in ganz anderen Dimensionen denken, weil Musik gehört in viel mehr Bereiche, wie es heute schon ist. Und es wird vollkommen unterbewertet.
Ein Opernhaus kann sich gar nicht allein finanzieren. Die sind so hoch subventioniert und das ist auch richtig so. Man kann nicht sagen, dass das jeder in die Oper geht. Die meisten waren noch nie in der Oper. Und insofern braucht man diese ganzen Subventionen, weil das ist genauso geschützt. Die Hochkultur muss genauso geschützt werden wie ein Hartz-IV-Orchester oder mein Straßenchor, weil sie können alle nicht funktionieren und ohne Kultur können wir nicht leben. Also da wollen wir nicht hin.
Also ich frage jetzt trotzdem mal rein, ist dieses arm, aber sexy Image jetzt eigentlich ein Marketingpool, mit dem sich da bestimmte Initiativen einfach ein bisschen nach vorne pushen? Oder ist es eine Glaubwürdigkeitsfrage letzten Endes? Ich meine, Sie haben, Frau Beitelrock, vorhin erzählt, es war relativ reibungslos, als Ihre Hochkultur-Musiker auf die jugendlichen Strafgefangenen stießen. Sowas scheint schon zu funktionieren. Einmal in diesem seltsamen Mix, möchte ich mal sagen. Auf der anderen Seite dann Initiativen wie die von euch beiden. Wo nehmen die ihr Kulturbewusstsein her und wie sorgen die für kulturelle Qualität, für musikalische Qualität?
Also wir haben erstmal einen Aspekt vergessen. Es gibt natürlich Musik, die nicht subventioniert ist und mit der man ganz, ganz viel Geld verdient. Schon in den 80er Jahren war Musik in den USA, hatte einen höheren Umsatz als die Stahlindustrie. Populäre Popmusik nennen wir es mal oder was auch immer. Die Jugendlichen, die zu uns kommen, die liebäugeln damit und nicht mit irgendeinem Rande der Gesellschaft. Es gab in den 50er Jahren in New York die Boxschulen. Warst du schwarz, kamst du Ghetto, hattest du nur eine Chance, Weltmeister werden. Einer hat es geschafft, 2, aber alle gingen in die Boxschulen. Die einzige Chance, die gesellschaftliche Schicht zu überspringen, in der man steckte. Diese Funktion hat in vielen Bereichen populäre Musik seit den 50er Jahren gehabt. Bob Marley, von dem wüsste man nichts, wenn er nicht Musik gemacht hätte. Weiß ich, wo sie alle herkommen, die Punks und Rocker und Hip-Hopper. Und wir hören ja gleich ja auch noch Adepten aus unserem Projekt. Diese jungen Leute, die zu uns kommen, die träumen davon, auf diesem Markt einen Lebensunterhalt zu finden. Die träumen nicht von subventionierter Kunst. Eindeutig nicht.
Ich frage trotzdem noch mal nach der, ja, nach der musikalischen Qualität, die ihr generiert. Welche Rolle spielt das für euch?
Für mich spielt die eigentlich eine ganz wichtige Rolle. Also ich versuche schon, das Größte rauszuholen. Und ich versuche auch, also da bin ich natürlich ganz der klassische Musiker, auch die klassische Musik an die Leute heranzubringen. Also vor einem Jahr habe ich angefangen mit ausschließlich Popmusik. Habe dann mal versucht, Gefangenenchor mit denen zu machen, was in der ersten Probe fast zur Auflösung des Chores geführt hätte. Aber wir haben es dann doch gesungen. Und wir proben jetzt seit 4 Wochen Camina Burana und haben das vor Ende des Jahres aufzuführen. Und man muss einfach die Kultur den Leuten nahebringen, weil sie haben gar keine Möglichkeit. Also ich kann hier einfach plötzlich den Leuten, die haben Ohren, wo sie vorher weggehört haben. Und das finde ich großartig. Und ob jetzt unser Chor genauso toll singt wie der Opernchor von der Bayerischen Staatsoper, natürlich tut er das nicht, das ist ja ganz klar. Aber Musik ist ja auch was Soziales. Es geht doch nicht nur darum, was schön klingt, unser Chor berührt. Wenn wir einen Auftritt haben, dann heulen die Leute reihenweise.
Warum?
Weil es toll ist, wenn man was macht. Weil man denkt immer, die können doch eh nichts. Die sind doch doof. Und dann klingt es plötzlich und man hört es gern. Und das ist großartig. Und sie geben ihr Letztes. Mehr als so mancher Kirchenchor, der nur vor sich hin singt, weil er halt dahin muss, weil es zum guten Ton gehört.
Also ich möchte, dass Lana, die ja im jetzigen Projekt ist, vielleicht mal erzählt, du fragst nach Qualität.
Ja.
Wie sie Qualitätsanforderungen in unserem Projekt empfindet. Machen wir das einfach so? Oder
gut, gibt's ja, nur zu. Ja,
erzähl mal, Lana. Wie ist...
Guten Abend erstmal. Ja, also wir haben selber natürlich auch einen hohen Anspruch, aber auch unsere Dozenten, die natürlich auch an die Qualität sehr stark denken. Und wir kriegen auch öfter mal Anpfiff, wenn wir das zu leicht nehmen und denken, wir singen da einfach mal so ins Mikro, wie es rauskommt. Und dann heißt es, nee, die Betonung ist total falsch, man versteht deine Worte nicht. Es muss auch deutlich ausgesprochen werden, der Text, also bei uns ist es ja ganz wichtig, es ist Musiktheater, also geht es auch viel um den Text selbst, ja, und der muss natürlich deutlich ausgesprochen werden, ja,
okay. Zum Beispiel. Wie geht es euch da damit? Ist man dann frustriert?
Ja, manchmal schon. Ja. Klar, man hat sich das vielleicht auch teilweise leichter vorgestellt oder ja, man denkt sich, ja, ich bin doch heute eigentlich ganz gut drauf und das kriege ich schon hin, aber... Dann kommen so Dinge, an die man nicht gedacht hat vorher, kommen dann hinterher raus und dann, danach denkt man wieder anders und muss auch ein bisschen sich ummodeln.
Erzähl doch mal im Tonstudio, wenn du singst und ich mache dann dieses wunderbare Programm Melodyne auf und zeige dir, wie schief du gesungen hast. Denn wenn ich darüber diskutiere, sagt er, warst du schief, dann sagst du, wieso, höre ich nicht, sehe ich nicht, ich fand mich gut. Und dann gibt es jetzt ein Computerprogramm, da siehst du in Bezug auf das Notensystem haargenau jeden einzelnen Ton, den ein Mensch singt. Und du kannst ihn auch korrigieren, das macht die Musikindustrie natürlich. Ne? So. Ich benutze es, um ihn zu beweisen, zu zeigen, siehst du, du bist doch ein bisschen zu tief. Und wenn du es jetzt siehst, dann kannst du es vielleicht auch korrigieren, weil Noten lesen oder so lange Gehörerfahrung haben sie nicht wie ein klassisch ausgebildeter Musiker. Im ersten Cellounterricht habe ich auch nicht gehört, dass ich zu tief war, damals mit 12. Wenn mir es einer hätte gezeigt.
Da kann man ja auch nicht mehr zurück als ausgebildeter Musiker. Man muss ja, man kann ja nur in diese Richtung gehen. Also im Moment, hier ist schief, hier ist schief, hier ist schief. Aber das Spannende ist ja, also für mich, das ist, nennen wir es pädagogischen Eros oder sonst was, wenn ich das dann hinkriege, dass es am Anfang sowas von beschissen geklungen hat und dann irgendwie plötzlich denke ich, wow, ich kriege hier eine Gänsehaut. Das ist schön. Und
also wir gehen
so ich finde das sowas großartig. Das
ist sowas auch inzwischen
Musik.
Korrigiere.
Musik ist nicht nur...
Frau Beitelrock, wie lief das zwischen den Profis und den ja wahrscheinlich doch nicht so optimal musikalisch vorgebildeten jungen Menschen im Gefängnis?
Sie hat ja nicht so viel Zeit gehabt.
Ja, genau. Also wir hatten eine Woche Zeit, um die ganze Performance vorzubereiten. Und natürlich ist es uns auch sehr wichtig, dass wir klassische Musik vermitteln und... die Jugendlichen auch so ein bisschen unsere Welt kennenlernen. Wir haben ihnen auch den Konzertsaal zum Beispiel von der Philharmonie gezeigt und das allein war schon für sie ein Wahnsinnserlebnis. Aber vorrangig geht es uns eigentlich darum, dass wir ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie mit starken Gefühlen oder Aggressionen oder ja allzu starken Emotionen auch umgehen können. Und dass das nicht zwangsläufig in Gewalt sich äußern kann, sondern dass sie das auch mit Musik ausdrücken können. Ja. Und das war für viele der Jugendlichen eine völlig neue Erfahrung. Also in Nachgesprächen haben sie auch gesagt, Wahnsinn, also jetzt weiß ich, wie das ist, wenn man das auch so, die Gefühle auch ein bisschen in die Musik einfließen lassen kann. Und ich hatte die ganze Zeit meine Gitarre in der Zelle stehen, jetzt habe ich auch Lust, mal wieder darauf zu spielen. Und ja, das war für sie erstmal ein Aha-Erlebnis. Also wir sind da erstmal auf Schritt 1, wo die beiden Herren vielleicht schon auf Schritt 3 sind.
Naja, wir arbeiten halt lange mit den Leuten und dann hast du natürlich auch eine Chance, Qualität zu erzeugen. Ich drück's mal so aus. Der Aspekt, man muss üben, 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 üben. Noch nie hat ein Mensch im Klavierunterricht Klavierspielen gelernt, sondern in der Woche zwischen den beiden Klavierstunden muss er so viel üben, dass der Klavierlehrer in der nächsten Woche den nächsten höheren Schritt mit ihm machen kann. Und diese Übeprozesse wissen ganz viele Laien und Jugendliche nicht.
Ich verstehe auch die Denkweise nicht so ganz, wenn ich mir die Staatskapelle anhöre oder die Berliner Philharmoniker, gibt es dann keine Berechtigung mehr für das Gießener Stadtorchester?
Mit Sicherheit.
Eben, also das ist ja genauso. Die sind auch, das hat der Dirigent kein, macht ja schon, hat ja keine gescheite Arbeit. Also das würde man nie so sehen. Ja. Das ist einfach, diese Frage stellt sich für mich einfach überhaupt nicht. Ich bin nicht Musiker geworden, um irgendwie die Bühnen zu erstürmen, sondern weil ich Musik liebe und weil ich damit was ausdrücken kann und weil ich damit Menschen erreiche und das weiß ich einfach und das finde ich geil. Mhm. Punkt.
Dann machen wir jetzt einen Hören, der sich auch geil anhört und der Musik machen auch wahrscheinlich ziemlich geil findet. Robitz, hi, du hörst uns.
Hallo.
Du bist bei uns. Du hast beim Munich Art Lab mitgemacht.
Hallo?
Hörst du? Okay. Ja, du bist drauf. Jetzt hörst du uns?
Ja, ich sitze ja woanders in einem anderen Studio.
Ja, aber du hörst uns.
Jetzt höre ich euch.
Und wir sehen uns.
Ich hoffe, ihr hört mich.
Ja, wir hören dich gut. Du hast beim Munich Art Lab mitgemacht.
Ja, das war 2006 bis 2007.
Mhm.
Mittlerweile arbeite ich dort als Tontechnikassistent, doziere auch ein bisschen im Studio, also für die Leute ins Tonstudio ein, in die Software, die sie benutzen müssen, um Musik zu erzeugen. Und ja, so bin ich da momentan.
Du bist Assistent von Herrn Engsing.
Genau.
Mhm. Und was machst du sonst?
Sonst komponiere ich selber für mich meine eigenen Projekte, also ein bisschen liebäuglich inzwischen auch mit der Werbeindustrie, weil da halt einfach das Geld noch geht, im Gegensatz zur ehrlichen Musik, die man so für sich aus Gaudi macht.
Und da geht auch was?
Da geht was, aber sonst primär mache ich natürlich noch meine eigene Musik, habe auch meinen Sänger Mo to Me jetzt hier dabei. Wir tragen euch natürlich jetzt auch gleich ein Lied vor, so wie es eingeplant ist.
Mhm.
Ja, so schaut's aus.
Dann macht mal, wir freuen uns.
Jo, dann Song ab, würde ich sagen.